Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Moritz und Chaim vom Wohnprojekt Schellingstraße. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi, hallo.
Moin.
Der Anlass ist nicht so schön, warum ihr da seid, weil es ist ja jetzt noch einmal rausgekommen oder noch mal verstärkt ans Licht gekommen, dass Kameras auf den Eingang des Wohnprojekts gerichtet waren, illegalerweise. Das Ganze war schon eigentlich 2016, aber jetzt kam nochmal eine neue Dimension dazu. Vielleicht rekapitulieren wir nochmal diesen ja doch in Tübingen einzigartigen Kriminalfall, kann man fast schon sagen, ja?
Genau, also los ging eigentlich alles 2016 im Sommer. Wir haben im Juli gerüchteweise erfahren, dass eine Kamera auf die Schelling gerichtet gewesen sein soll oder sogar sein soll, beziehungsweise es versucht wurde von der Polizei. Und haben uns dann mit einem Nachbarn getroffen, der uns erzählt hat, dass die Polizei bei ihm angefragt hatte, eine Kamera bei ihm aufzustellen und er das abgelehnt hat. Und dann waren wir natürlich ganz schön jaloux, warum wir jetzt irgendwie als Wohnprojekt auf einmal von der Polizei überwacht werden sollen. Haben uns sehr gewundert, waren auch sehr schockiert. Ich selber beschäftige mich seit vielen Jahren mit Überwachung und es war dann doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn das wirklich vor der eigenen Haustüre stattfindet. Genau, dann sind wir an die Presse gegangen und haben das veröffentlicht, dass es da einen Versuch gab, sind zu dem Zeitpunkt auch noch von einem Versuch ausgegangen, wollten aber natürlich genaueres wissen. Die zuständigen Redakteure haben auch bei der Polizei und Staatsanwaltschaft nachgefragt, die haben sich aber auf laufende Ermittlungen zurückgezogen und einfach gar nichts erzählt. Und dann haben wir zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten eine Anfrage gestellt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben das massiv verzögert und deshalb haben wir erst nach knapp einem Jahr davon erfahren, dass wir überhaupt überwacht worden sind, dass es also wirklich eine Kamera gab, die auf unseren Eingangsbereich gerichtet wurde. Und eben alle Menschen, die in dem Wohnprojekt wohnen, alle Besucherinnen, möglicherweise, je nachdem, wie die Kamera aufgestellt waren, auch Passantinnen, Nachbarinnen und möglicherweise eben auch in Fenster reingefilmt hat, das wissen wir leider noch nicht.
Wisst ihr, von wo die Kamera dann gerichtet war? Haben Sie noch irgendeinen anderen Nachbarn dann gefunden, bei dem es geklappt hat offensichtlich? Ja?
Also vermutlich hat es geklappt. Ich meine, die Auskunft der Staatsanwaltschaft damals gegenüber dem Datenschutzbeauftragten war, dass wir eben einen Monat lang konkret überwacht wurden, immer in den Abendstunden, 22 Uhr bis 6 Uhr. Das heißt, sie muss irgendwo gestanden haben. Wir wissen auf jeden Fall, wo sie nicht gestanden hat. Und naja, dass da eine Kamera war, ist klar. Aber wo und wie genau, ist noch unklar.
Wie seid ihr dann, wie war das mit der Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten? Wie seid ihr an den rangetreten? War das alles dann völlig problemlos, harmonisch?
Ja, also mit dem Datenschutzbeauftragten hat es auf jeden Fall alles gut geklappt. Der musste eben auch die ganze Zeit nachhaken und hat lange keine Infos gekriegt. Wir waren dann auch etwas enttäuscht, wie dünn eben die Infos sind. Wir vermuten, dass er halt sehr lange bohren musste, bis er überhaupt das bekommen hat. Genau. Und werden jetzt auch nochmal weiter gucken, rechtliche Schritte, weitere Nachfragen und so weiter und so fort.
4 Wochen lang war die Kamera an. Was kam jetzt genau alles raus? Ja, Abendstunden?
Naja, die Kamera war da, Abendstunden. Spannenderweise stellte sich heraus, dass es keine richterliche Erlaubnis überhaupt dafür gab, dass wir einen Monat lang überwacht wurden. Später in der Zeitung mussten wir lesen, dass man sich da irgendwie in der Ausdeutung der Rechtslage nicht einig war, obwohl die relativ klar ist in dem Bereich, also bei Überwachungen, die länger dauern als 24 Stunden. Das ist so ein bisschen das, was wir jetzt als aktuellen Stand haben. Und darüber hinausgehend natürlich auch, dass nicht nur wir die alleinigen Überwachten waren, sondern auch ein weiteres Wohnprojekt betroffen war.
Genau, das war auch richtig krass, wie das rauskam. Also die Ludwigstraße 15 wurde auch überwacht, auch ein Wohnprojekt im Mithörse-Syndikat wie wir, in dem auch relativ viele Menschen leben, 30 glaube ich, bei uns sind es 110. Und die wurde eben auch von der Polizei überwacht, mit wahrscheinlich der gleichen Begründung im gleichen Zeitraum. Das Spannende war, dass gegenüber dem Tagblatt auf Anfrage erstmal gesagt wurde, das ist Zitat vom Chef der Staatsanwaltschaft Pohl, dass es keine weiteren Videoüberwachungen gab. Und ein paar Tage später hat er das dann zurückgenommen und hat gemeint, dass die Lou auch überwacht wurde. Was natürlich schon auch nochmal eigentlich ein Skandal für sich ist, dass da offensichtlich nicht die Wahrheit gesagt wurde. Genau. Und ja, seitdem wissen wir eben auch überhaupt, dass die Lou auch betroffen war.
Wie kann sowas passieren, dass die Gesetze nicht kennen? Im Prinzip, ne? Wenn nach mehr als 24 Stunden brauchst du eine richterliche Anordnung und die setzen sich einfach 4 Wochen darüber weg.
Mhm.
Das ist eine sehr gute Frage, wie sowas passieren kann. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich meine, die haben das alle studiert, die machen das tagtäglich. Es ist dann schon die Frage, ob sowas wirklich durchrutscht, ob die Staatsanwaltschaft einfach keine Ahnung vom Recht, von Grundrechten, von den Gesetzen, mit denen sie eigentlich tagtäglich arbeiten haben, oder ob es ihnen schlicht und ergreifend egal ist und sie einfach immer wieder Dinge so auslegen, wie sie wollen, und wenn sie dann eh niemand informieren müssen oder es einfach unterlassen, was eigentlich auch gesetzlich vorgesehen ist, dann kommt es ja auch nie ans Tageslicht, und so können die quasi völlig unkontrolliert tun und lassen und walten und schalten, wie sie wollen.
Genau, also wer auch nicht weiß, dass er oder sie überwacht wird, kann nachher auch nicht irgendwie prüfen lassen, ob das korrekt war oder illegal war.
Wenn ihr zum Beispiel nicht den Nachbarn gehabt hättet, der euch darauf aufmerksam gemacht hätte, dann wäre es womöglich halt nicht rausgekommen.
Dann wäre genau gar nichts passiert, weil wir nie davon erfahren hätten.
Dann hätten die 4 Wochen überwacht, nichts rausgefunden, eingestellt und Deckel drauf.
Genau.
Vermutlich.
Ja. Das ist einfach auch ein Grundproblem in diesen ganzen heimlichen Überwachungsfällen, dass die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft nachträglich informieren soll bzw. informieren muss. Das steht so im Gesetz. Die halten sich da aber regelmäßig nicht dran. Es gibt eine Studie von Rechtsprofessoren, die haben sich mal Telefonüberwachungsfälle angeguckt, haben die alle geprüft, haben erstmal rausgefunden, dass 3/4 der Telefonüberwachungsfälle schlichtweg illegal war, weil die eben, ja, waren einfach nicht rechtens. Und nur in 3% der Fälle wurden die Menschen, die da überwacht wurden, informiert im Nachhinein. Was natürlich wirklich richtig haarsträubend ist, weil man ja eben auch Rechtsschutz suchen können muss. Also so funktioniert einfach Rechtsstaat, und davon ist die Staatsanwaltschaft einfach auch Vertreterin. Und man muss sich einfach schützen können dagegen, man muss das überprüfen können. Und wenn man nicht informiert wird, kann man das nicht. Da entstand dann bei uns die Idee, naja, wenn man sowas normalerweise nicht mitbekommt, der Nachbar, der gefragt wurde, von dem wir das dann erfahren haben, hat relativ neu in der Nachbarschaft gewohnt, also wahrscheinlich haben sie sich genau deswegen ihn auch ausgesucht. Genau, und er wusste dann auch nicht so richtig, an wen er sich wenden sollte. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wir könnten auch einfach eine Stelle schaffen, an die sich Nachbarn wenden können und dann quasi von heimlicher Videoüberwachung berichten können, das dahin melden können, und wir dann quasi die Aufgabe von der Staatsanwaltschaft bzw. von der Polizei etwas übernehmen können. Der Skandal wird dadurch nicht besser und die Geschichte wird dadurch nicht besser. Wir hoffen, dass sie sich auch einfach irgendwie mal anfangen, ans Recht zu halten.
Wie funktioniert das jetzt? Eine Meldestelle für heimliche Überwachung?
Genau, es gibt eine Webseite, die heißt meldestelle.mtmedia.org, und dort wird erstmal so informiert, um was es eigentlich überhaupt geht, und da kann man einfach eine E-Mail hinschreiben, und dann wird das vertrauensvoll behandelt und gemeinsam ausgewertet und dann guckt, was man mit der Information macht und wie man eben auch Rechtsschutz gewährleisten kann.
Auch schon was?
Bisher noch nicht. Wir haben die Meldestelle auch entworfen, eigentlich vor allem für die Zukunft. Nehmen aber auch, wenn es noch ältere Fälle gibt, kann man das auch gerne dahin schicken.
Wie waren denn die Begründungen von der Staatsanwaltschaft? Warum haben Sie quasi keinen Richter beauftragt? Warum haben Sie nicht nachträglich informiert?
Also die Einholung dieser richterlichen Erlaubnis angeht, haben Sie nicht wirklich was gesagt, außer dass es eben eine unterschiedliche Rechtsauffassung gab.
Und kurz eingeworfen noch, Sie haben dann auch danach gemeint, da haben wir dazugelernt. Zitat, was eigentlich auch irgendwie für sich, da kann man nur den Kopf schütteln eigentlich.
Ja.
Information quasi der Betroffenen.
Naja, genau, also warum wir nicht darüber informiert wurden, dass wir überwacht wurden. Und zwar hat sich die Polizei dahingehend geäußert, dass sie das Material gar nicht ausgewertet hätten. Es seien ja auch nicht alle Bewohnerinnen betroffen gewesen, und dementsprechend, wenn man im Nachhinein so viele Bewohnerinnen informieren muss, Moritz hat schon gesagt, das sind ja 110 Menschen, dann sei das natürlich zu großer Aufwand.
Genau, und das Basisargument war aber, dass es ja gar nicht ausgewertet wurde und deswegen sei das kein größeres Problem gewesen. Gegenüber dem Tagblatt hat jetzt aber die Staatsanwaltschaft gesagt, dass sie sich das sehr wohl angeguckt hätten, das Material. Und gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten ursprünglich liest sich das halt so, naja, es wurde nicht ausgewertet, es wurde niemand identifiziert, und deswegen sei das alles ja gar kein Problem gewesen, deshalb hätte man auch nicht informieren müssen. Das ist für sich eigentlich schon eine Sauerei, aber gegenüber dem Tagblatt hat die Staatsanwaltschaft jetzt eben nochmal gesagt, dass sie das sehr wohl oder dass die Polizei das sehr wohl angeguckt hat, die Bänder. Und dadurch wurde es ja ausgewertet und dadurch fällt auch die ganze Begründung von der Staatsanwaltschaft wie ein Kartenhäuschen zusammen. Und ja, da fragt man sich dann schon, wie arbeitet die Staatsanwaltschaft eigentlich? Die erzählen dem Landesdatenschutzbeauftragten und letztlich dann uns irgendwelche Sachen. Dann erzählen sie am nächsten Tag andere Sachen im Tagblatt und am übernächsten Tag revidieren sie nochmal, was sie im Tagblatt gesagt haben. Da weiß man dann auch nicht mehr, woran man ist und ja, irgendwie weiß überhaupt nicht mehr, wie man da Informationen kriegen soll und landet irgendwie in so einem Sumpf aus Unwahrheiten, Lügen und anderen Dingen. Und das kann einfach nicht sein.
Die haben echt allen Ernstes behauptet, anschauen ist nicht auswerten, sozusagen dann, ja.
Exakt, also das schließt eigentlich wunderbar an so eine klassische NSA-Argumentation, die halt sagen, okay, solange der Analyst nicht in die Daten reinguckt, ist das halt keine Überwachung.
Und das wurde damals ja auch zu Recht schon kritisiert während dem NSA-Skandal, dass man nicht irgendwie alle Daten von allen Menschen speichern kann und erst wenn sie sich dann wirklich jemand anguckt, ist das erst Überwachung. Nee, Massenüberwachung ist natürlich, wenn man Daten sammelt, ist das auch schon Massenüberwachung und die Menschen sind davon betroffen, sobald Daten gesammelt werden, sobald sie von Videos aufgenommen werden, sobald einfach eine Kamera dasteht. Letztlich sogar, wenn eine Kamera-Attrappe dasteht, entsteht ja schon so ein diffuses Gefühl von Überwachung, wenn man das nicht weiß, dass es eine Attrappe ist. Und schon da ist eben so eine Betroffenheit gegeben. Und da damit zu argumentieren, das wurde nicht ausgewertet, es wurde nicht angeguckt oder irgendwie so Sachen, das ist einfach lächerlich.
Niemand wurde identifiziert. Was macht's mit euch im Nachhinein, wenn ihr jetzt quasi wisst, da war 4 Wochen eine Kamera auf euch und eure Mitbewohner?
Naja, so im Großen und Ganzen bleibt natürlich ein sehr ungutes Gefühl. Ja, also wenn man nichts davon weiß und man wurde eben einen Monat lang beobachtet, ist es auch, wir haben natürlich auch viele Gäste in unserem Projekt, wenn man denen dann mitteilen muss, sie wurden eventuell auch überwacht, ja, so als Beifang, dann ja, kommen dann schon auch Fragen, ja, warum, wieso, weshalb, ja, und dann muss man natürlich auch mit diesen Leuten reden.
Ja, auch in ein nachbarschaftliches Verhältnis, wenn jetzt wirklich bei einem Nachbarn so eine Kamera aufgestellt wird, wird ja auch komplett zerrüttet, wenn man da so anfängt, sich gegenseitig zu überwachen und irgendwie Dinge an die Polizei zu melden. Wer gerade wie rein und raus gegangen ist, wer sich gerade einen Kaffee gemacht hat, das kann es auch einfach nicht sein. Und das ist natürlich für so ein nachbarschaftliches Verhältnis, gelinde gesagt, unschön. Wir sind sehr froh, dass wir sehr nette und sehr tolle Nachbarn haben, mit denen wir auch mit dem Großteil ein sehr gutes Verhältnis haben und jetzt eigentlich kein schlechtes Verhältnis mit irgendjemand. Wir hoffen dass zumindest, dass niemand eine Kamera aufgestellt hat, sondern die Polizei sich eben selber irgendwas anderes aufbauen musste. Genau, und das greift es eben auch ein. Ja, und es entsteht einfach so ein diffuses, ungutes Gefühl bei den Menschen. Und es ist natürlich schon auch so, wenn man zu den üblichen Verdächtigen gehört, wenn irgendwo irgendwas passiert, dass dann halt die Polizei ausgerechnet bei uns eine Kamera aufstellt und uns dann überwacht. Das ist ja auch eine Message, die natürlich unschön ist und die einfach, ja, die so auch nicht geht.
Was war denn der ursprüngliche Anlass? Brennende Autos, ja?
Genau, also irgendwie im Herbst oder Spätsommer des Jahres 2016 war es so, dass wohl in der Süd- und in der Weststadt mehrere Autos gebrannt haben und irgendwie muss dann wohl konstruiert worden sein, dass, keine Ahnung, wir Autos anzünden oder irgendwie Menschen bei uns wohnen, die Autos anzünden und dann ist man wohl zu dem Entschluss gekommen, uns zu überwachen. Also nicht so ganz transparent.
Ja, letztlich ging es halt auch darum, dass, also diese Autos hatten gebrannt und dann hatten sie halt irgendwie offensichtlich keinen Ermittlungsansatz, haben gegen Unbekannt ermittelt, haben sich dann so die üblichen Verdächtigen rausgegriffen, weil sie keine andere Idee hatten und haben dann eben angefangen, wild drauf los zu überwachen. So nach dem Motto, naja, irgendwie ist irgendwo was passiert, jetzt überwachen wir halt mal die Schelling, weil uns sonst auch nichts Besseres einfällt. Das Problem ist natürlich auch, wenn man gegen Unbekannt ermittelt, kann es ja wirklich jeder gewesen sein. Und wenn es jeder gewesen sein kann, kann man natürlich auch jeden überwachen. Ja, und sie haben bis heute wohl, es gibt nicht besonders viel Medienberichte, von der Polizei ist auch nicht viel zu erfahren, sie haben bis heute wohl nichts rausgefunden und haben das mittlerweile eingestellt. Also so ein riesiger Grundrechtseingriff von 110 Menschen, die dort wohnen, plus die ganzen Besucherinnen, Nachbarinnen, Passantinnen, die Leute, die die Initiativen, die bei uns sind, besuchen und so weiter und so fort. Das alles darauf zu begründen, dass man halt irgendwie sonst keine Ahnung hat und gegen Unbekannt zu ermitteln, das ist schon richtig hart und vollkommen unverhältnismäßig.
Was heißt denn übliche Verdächtigen für dich?
Naja, die üblichen Verdächtigen scheinen aus Polizeisicht eben linke Szene und Wohnprojekte zu sein. Und die überwacht man dann eben, wenn einem sonst nichts einfällt. Wobei man nicht weiß, ob sie nicht auch sonst noch alle möglichen anderen Menschen überwachen, da sie ja nie irgendjemand informieren. Weiß man das ja nie. Wir haben das ja jetzt auch nur durch Zufall rausbekommen.
Wie sollte das denn eigentlich funktionieren, die Überwachung? Also auf der einen Seite, klar, richterlicher Beschluss, man muss einen Richter fragen und dann, wenn es dann läuft?
Ja, dann läuft eigentlich erstmal die Überwachung, die wird dann für einen gewissen Zeitraum bewilligt und wenn dann nichts dabei herauskommt, ist man eigentlich nach Paragraf 101 StPO dazu verpflichtet, die Personen, die da überwacht wurden, darüber zu informieren. Also das und wie lange.
Genau, so ein richterlicher Beschluss heißt ja auch noch gar nicht, dass das rechtens ist. Also den Fall haben wir auch oft genug, dass halt Richter, die völlig überlastet sind, stapelweise so Überwachungsanträge haben. Die gucken sich das, die überfliegen das dann halt kurz. In ganz seltenen Fällen sagen die dann, nee, das geht jetzt nun mal wirklich nicht. Aber meistens übernehmen die eben auch die Begründung von der Staatsanwaltschaft. Die haben gar nicht die Zeit, das ordentlich zu kontrollieren. Übernehmen das dann halt, machen Stempel drauf und eine Unterschrift und dann geht das halt raus. Also selbst diese Kontrolle ist extrem schwach. Aber wenn nicht mal diese Kontrolle irgendwie da ist, sondern die Polizei und die Staatsanwaltschaft wirklich schalten und walten können, wie sie wollen, dann können sie ja wirklich alles machen. Irgendwie so mit Rechtsauffassung und an Recht halten, haben sie es zumindest in Tübingen wohl eh nicht so arg.
Was sind denn eure Schritte jetzt? Wie geht's da weiter?
Wir werden auf jeden Fall nochmal konkrete Nachfragen stellen und versuchen, nochmal so ein bisschen mehr Klarheit da reinzubringen. Und auf der anderen Seite sind wir gerade mit einem Anwalt im Gespräch und gucken, dass wir rechtliche Schritte einleiten, beziehungsweise prüfen das gerade, was wir eben auch jetzt überhaupt erst können, weil wir ja überhaupt erst jetzt wissen, dass es das gab.
Direkte Kontakte zur Polizeistaatsanwaltschaft, gab's sowas mal?
Nee, also am Anfang hat das eh keinen Sinn gemacht, weil eh klar war, dass sie uns sagen würden, ja, laufende Ermittlungen. Da kam dann nichts weiter bei rum. Und ja, jetzt haben wir eben auch vor allem durch die Presseanfragen von den Aussagen von der Staatsanwaltschaft erfahren.
Wie gab es da jetzt auch im Tagblatt, habt ihr jetzt mehrfach genannt, wer hat sonst noch sich jetzt dafür interessiert auch?
Also von bis, also das Tagblatt, der Reutlinger Generalanzeiger, RTF war da, also der Reutlinger, so ein Reutlinger Regionalfernsehsender, Neues Deutschland, die Taz, netzpolitik.org, ein relativ großer Blog, der zu einschlägigen Themen berichtet.
Ja, Radio Dreieckland aus Freiburg hat noch berichtet und eben die Wüste Welle aus Tübingen jetzt im Moment.
Worauf führt ihr das zurück? Ist es wirklich auch so ein bisschen herausragend von überregionaler Bedeutung oder auch weil ihr einfach gute Pressearbeit gemacht habt?
Natürlich ist es ein Skandal, wenn Menschen auf so einer illegalen, also die Staatsanwaltschaft hat dann gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten auch zugegeben, dass der Eingriff rechtswidrig war, was schon auch eine Nummer für sich ist. Ja, es ist einfach ein total krasser Fall und seit das jetzt bekannt ist und seit da mehr Informationen da sind, ist das natürlich auch jenseits von Tübingen, also überregional ein Skandal und wird eben auch überregional wahrgenommen.
Aber ihr macht es ja inzwischen auch, ihr habt da ja, ihr seid verantwortlich sozusagen oder ist wie so eine eigene Art der Öffentlichkeitsarbeit, was ihr da macht in diesem Fall jetzt auch, oder? Da seid ihr ja auch relativ, eure Strukturen haben sich da ja auch dementsprechend professionalisiert, kann man das auch sagen?
Das kann man durchaus so sagen. Also wir haben jetzt einen eigenen Arbeitsbereich innerhalb des Wohnprojektes eingerichtet, der sich mit der Thematik beschäftigt. Wir versuchen natürlich auch zwischen den betroffenen Wohnprojekten und auch zwischen Wohnprojekten, die vielleicht betroffen sind, ein bisschen Kontakte herzustellen, um Aufklärungsarbeit leisten zu können. Und ja, das hat sich schon professionalisiert.
Wir haben da auch einfach eine gewisse Verantwortung. Also in unserem Wohnprojekt gibt es viele unterschiedliche Initiativen. Zum Beispiel gibt es das Fahrradies, in dem man Fahrrad schrauben kann. Also es ist quasi eine Fahrradwerkstatt, wo man hinkommen kann, sein Fahrrad reparieren kann. Da sind dann auch professionelle SchrauberInnen, die einem dabei helfen. Wir haben einen Umsonstladen, wo man Dinge, die man nicht mehr braucht, die aber noch gut sind, abgeben kann. Und andere, die die Dinge dann benötigen oder weiterverwenden können oder wollen, können die dann dort abholen. Wir haben eine kleine linke Bibliothek, den Infoladen. Wir haben immer wieder Vorträge und kulturelle Veranstaltungen und noch viel mehr. Und zu diesen ganzen Initiativen und Räumlichkeiten kommen ja auch alle möglichen Besucherinnen. Und wir haben einfach eine Verantwortung, auch denen gegenüber das publik zu machen, denen das auch mitzuteilen, dass das passiert ist. Den ganzen FreundInnen und so weiter und so fort. Und deshalb musste das ja auch an die Öffentlichkeit, also allein deshalb schon. Und es geht natürlich auch darum, dass die Menschen einfach darüber Bescheid wissen, was die Staatsanwalt und die Polizei so in Tübingen treiben.
Was fordert ihr denn oder wünscht ihr euch irgendwas mit den Verantwortlichen da passiert? Da müssen doch eigentlich Köpfe rollen, oder?
Also natürlich würden wir uns wünschen, dass es auch Konsequenzen gibt, jenseits von, da haben wir dazugelernt irgendwie so, was einen ja wirklich nur Kopfschütteln lässt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir gehen nicht davon aus, weil Polizei und Staatsanwaltschaft recht resistent oder fehlerresistent sind. Also sie begehen zwar Fehler, aber es gibt keine Konsequenzen. Aber wir würden uns schon wünschen, dass es auch personelle Konsequenzen hat. Also es kann nicht sein, dass der Leiter der Staatsanwaltschaft irgendwie seltsame Rechtsauffassungen hat, heute das behauptet, morgen dann das wieder revidieren muss und so weiter und so fort. Also so jemand kann eigentlich nicht eine Staatsanwaltschaft leiten. Das ist denen ihr Kerngeschäft, das muss der können.
Und natürlich wollen wir im Endeffekt, dass festgestellt wird, dass die ganze Aktion illegal war.
Was steht denn für eine Strafe draus? Was für ein Straftatbestand ist es? Ist es eine Straftat oder illegale Überwachung?
Da sind wir tatsächlich noch mit dem Anwalt dran. Das können wir jetzt tatsächlich noch nicht sagen, wie da genau die rechtlichen Konsequenzen sind und so weiter und so fort. Wir hoffen, dass wir das in absehbarer Zeit genau sagen können oder am besten von einem Gericht gesagt bekommen.
Und je nachdem, in welcher Schwere das dann ist, dann muss es ja auch, ne? Dann kann es ja auch sein, dass dann, was weiß ich, eine Geldstrafe bis zur Haftstrafe, oder? Könnte sowas eigentlich gehen?
Das können wir einfach nur nicht sagen. Also da müssen wir auch nochmal mit Juristen sprechen, die sich jetzt mit Strafrecht auch auskennen.
Und dann dauert es über ein Jahr, bis der Datenschutzbeauftragte dann Antwort kriegt. Wie haben die das eigentlich dann, wie kann man das so lange hinauszögern, so eine einfache Antwort? Am Anfang ist es laufende Ermittlung, aber die ist ja dann nach einem Monat oder dann irgendwann eingestellt. Welche Verzögerungsmethoden können die denn anwenden, wenn es um einfache Antworten geht eigentlich?
Naja, die haben, also erstmal hat der Datenschutzbeauftragte eben bei der Polizei angefragt. Die haben dann schön die komplette Zeit, die sie Zeit gekriegt haben. Da sitzt dann eben immer eine Frist. Bis zu dem Zeitpunkt muss eine Antwort da sein. Die haben sie halt komplett ausgenutzt, um dann zu sagen, ja, da können wir leider nichts dazu sagen, da müssen sie zur Staatsanwaltschaft. Und da ging das dann wohl direkt so weiter. Und au Detail weiß ich das jetzt auch nicht, weil ich jetzt auch nicht die ganze Zeit beim Datenschutzbeauftragten die Infos abgezogen habe oder Bescheid bekommen habe. Zwischendurch habe ich mal einen Brief bekommen, dass jetzt endlich eine Antwort da ist, dass die Antwort aber noch weitere Fragen aufgeworfen hat. Und auch die Antwort, die wir jetzt letztlich bekommen hat, wirft noch etliche weitere Fragen auf. Also sie haben so holzschnittartig geantwortet und so kurz wie irgend möglich und man musste dann nochmal nachhaken und nochmal nachhaken. Also sie haben sich schon sehr geziert irgendwie, da überhaupt irgendwelche Informationen rauszulassen. So, das passt natürlich auch da dazu, weil sie offensichtlich eh nicht gerne Menschen darüber informieren, was sie so treiben. Mhm. Genau, und so haben sie das dann sehr, sehr lange rausgezögert bekommen.
Aber die Zeit haben sie anscheinend nicht so gut genutzt bei den ganzen Widersprüchen, die sich da aufgetan haben. Hätte man schon irgendwie ein bisschen saubere Arbeit erwarten können. Also freut uns natürlich, aber es ist natürlich schon auch krass, wie nonchalant so ein Staatsanwalt dann gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten einfach sagt, ja, wir hatten keine richterliche Grundlage dafür.
Welche weiteren Widersprüche bleiben, welche weiteren Fragen?
Naja, die Argumentation, weswegen wir ja nicht informiert wurden im Nachgang, war ja einfach, das Material wurde nicht ausgewertet. Jetzt stellt sich raus, es wurde schon angeschaut. Und jetzt weiß man halt nicht, was jetzt tatsächlich passiert ist. Haben sie oder haben sie nicht? Ist es nur eine Schutzbehauptung? Also, dass im Nachhinein gesagt wird, okay, natürlich haben wir es ausgewertet, denn wer sollte irgendwas überwachen wollen, wenn das nachher nicht auswerten will? Das ist natürlich auch eine Frage von Steuergeldern und entsprechender Verschwendung. Also, wollen sie was kaschieren? Wissen sie es nicht? Wissen sie es nicht besser? Weiß die Staatsanwaltschaft nicht, was die Polizei tut und andersrum? Solche Fragen stellen sich dann.
Wenn ihr euch jetzt reinversetzt in die Polizei, was schwer ist, oder Staatsanwalt, was hätte man denn überhaupt rauskriegen können über so eine großflächige Überwachung?
Das ist die Frage, die haben wir uns natürlich mehrfach gestellt, was zur Hölle sich die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft überhaupt von dieser Maßnahme erwartet hat. Also so, man überwacht dann eben so einen Hauseingang, man sieht da ab und zu Leute nachts rein und rausgehen, was vielleicht bei uns mehr passiert als jetzt bei anderen Häusern, weil einfach wir sehr viele Menschen haben, die auch tatsächlich teilweise Eulen sind und sich nachts eben auch noch rein und raus bewegen. So, aber für diese brennenden Autos, was man sich da irgendwie erwartet hat als irgendwelche Ermittlungserfolge, also die Begründung ist haarsträubend, das Erkenntnisinteresse, das dahinter steht, ist mir vollkommen schleierhaft. Also es gibt einfach nichts, was man da hätte rausfinden können. So, das ist einfach nur so kopfschüttelmäßig irgendwie. Ja, also es gab nichts, was man rausfinden konnte. Ja, es gab keine verhältnismäßige Begründung. Es ist alles total schleierhaft.
Glaubt ihr, dass es wirklich sich jetzt ändert dann?
Also gegenüber dem Datenschutzbeauftragten hat die Staatsanwaltschaft zugesagt, dass sie sich in Zukunft an das Gesetz halten will, was auch eigentlich, sie haben eben gesagt, ja, okay, haben wir einen Fehler gemacht, da hatten wir eine andere Rechtsauffassung, in Zukunft machen wir das dann richtig, was auch so ein bisschen lustig ist, wenn man eine Bank überfällt und da das Geld mitnimmt und dann danach sagt so, oh, da hatte ich eine andere Rechtsauffassung, Banken, das sind doch auch alles Verbrecher, von denen kann man noch klauen, ah ja, stimmt rechtlich nicht, tut mir leid, nächstes Mal mache ich es richtig, also das kann ja auch niemand machen, so, und irgendwie genau so handelt eben die Staatsanwaltschaft, sagen so, ja, oh, grundrechtswidrig, Rechtsverstoß, tut uns leid, machen wir es nächste Mal besser. Also das kann es einfach nicht sein.
Und man sollte ja meinen können, dass gerade der Oberstaatsanwalt doch irgendwie über das Recht Bescheid wissen sollte.
Wer kontrolliert die jetzt wieder? Ihr geht jetzt über Anwälte vor Gericht. Wie ist es eigentlich denn gedacht? Wer kontrolliert Staatsanwalt und Schaft und Polizei? Nur der Richter? Oder
naja,
gibt es da noch andere Instanzen?
Also uns sind eigentlich keine weiteren Instanzen bekannt. Also erstmal müssen die sich selber korrigieren. Ich glaube, auch bei öffentlichem Interesse sollte dann die Staatsanwaltschaft damit anfangen zu ermitteln. Im schlimmsten Fall gegen sich selbst. Naja, ist dann nun mal so. Und aber so richtige Gremien, die da ein bisschen außenstehend sind oder so, sind da fehl am Platz. Fehlanzeige.
Im Gegenteil, also von EU-Seite wird auch bemängelt, dass es eben gar keine so eine Institution gibt, die eben auch gegen zum Beispiel Polizistinnen, die Rechtsverstöße begehen, ermitteln kann, beziehungsweise gegen die Staatsanwaltschaft. Also es gibt einfach keine Institution da dafür. Und sowas wird auch angemahnt, dass das in Deutschland endlich mal geschaffen werden sollte, dass da halt auch einfach eine Institution mit Kontrollfunktion da ist. Im Moment müssen wir ja die Kontrolle selber machen und können das auch nur machen, wenn wir halt glücklicherweise davon Bescheid bekommen.
Und man bemerkt jetzt auch nicht wirklich Ambitionen bei den entsprechenden Institutionen, dass sie das irgendwie ausbauen möchten oder zumindest mal initial einführen möchten.
Theoretisch müsste der Oberstaatsanwalt gegen sich selbst ermitteln, von Amts wegen.
Quasi.
Oder könnte man da jemanden von Reutlingen oder von außerhalb holen?
Vielleicht sollte man jemanden mit rechtlicher Kompetenz auf jeden Fall heranziehen, um die Lage beurteilen zu können. Aber ja.
Da hat man auch dann nicht unbedingt die Wahl, weil das dann in Bezirke und so weiter so aufgeteilt ist, wie die dann so sind.
Ja, also nicht so einfach auf jeden Fall.
Überwachung, Videoüberwachung ist ja gerade überall ein Thema. Auch in Tübingen hat sich mal wieder der OB geäußert, dass er das ja gut fände angesichts von, ja, was sind seine sexuelle Übergriffe, ist gerade auch sein Ansteckenthema oder Gewalt im öffentlichen Raum. Was denkt ihr darüber?
Er hat sich dahingehend geäußert, dass er es auf jeden Fall prüfen lassen will. Hat das schon mal vorgeschoben und dann gesagt, ja, man könne ja dann erst politisch dazu Stellung beziehen, wenn das klar sei. Aber allein schon dadurch, wie er sich gegenüber den Medien äußert, ist das relativ klar, wie er zur Kameraüberwachung steht. Gerade in Baden-Württemberg ist es irgendwie ein neuer Trend. Es gab sowas wie einen Gesetzesentwurf seitens der grün-schwarzen Landesregierung, der auch schon kurze Zeit später vom Landesdatenschutzbeauftragten harsch kritisiert wurde. Der sieht eine deutliche Ausweitung der Befugnisse und Überwachungsmaßnahmen vor. Ich glaube, Moritz kann da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Genau, also die nach diesem Entwurf von Kretschmann und Co., wo Kretschmann auch dazu gesagt hat, also Zitat jetzt, wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren. Der hat schon, also es ist ein richtiges Kaliber. Das wird dann eins der schärfsten Polizeigesetze, wenn nicht das schärfste Polizeigesetz in der Bundesrepublik. Und es sieht erstmal vor, dass die Telekommunikationsüberwachung ausgeweitet wird. Und da soll eben auch eine präventive Telefon- und Quellentelekommunikationsüberwachung eingeführt werden. So, das sind erstmal ganz verschwurbelte Wörter, mit denen man nicht so viel anfangen kann, wenn man sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt. Präventive Telefonüberwachung heißt erstmal, dass es halt gar nicht mehr irgendwie eine Straftat oder einen Verdacht auf eine Straftat geben muss. So, also man muss noch gar nichts gemacht haben, sondern kann quasi schon, wenn nur vermutet wird, dass man vielleicht mal irgendwie was macht, kann man dann überwacht werden. Wenn man sich jetzt so ein bisschen den Schelling-Fall nochmal anguckt, irgendwie arbeitet die Polizei ja eh gerne mit üblichen Verdächtigen. Und dann können ja die üblichen Verdächtigen einfach auch ganz normal immer mal präventiv überwacht werden, weil sind ja eh verdächtig. Dazu kommt die Quellentelekommunikationsüberwachung. Da geht es darum, dass man mit Hilfe von dem Staatstrojaner, den das Gesetz gleich mit nebenher einführt, eben auf Devices zugreifen kann, also zum Beispiel Smartphones oder Computer, und dass man dann dort Kommunikation, also wenn man zum Beispiel skypt oder chattet oder irgendwie sonst Videotelefonie oder sowas macht, dass dann, das findet ja heutzutage meistens verschlüsselt statt, und dass dann der Trojaner quasi das vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung auf dem Gerät direkt abfängt. Das ist aber technisch genau das gleiche wie eben Staatstrojaner. Man kann da sehr viel mehr damit machen. Sobald man eben in so einem Computer drin ist oder in so einem Smartphone drin ist, kann man dort halt auch alles Mögliche machen. Also man kann auch Kameras und Mikrofone einfach einschalten. Man kann Screenshots machen, was auch von der Polizei schon gemacht wurde in Bayern. Dass eben einfach in bestimmten Sekundenabstand einfach von dem Bildschirm ein Foto gemacht und an die Polizei geschickt wurde. Man kann auch einfach auf alle Dateien zugreifen, die auf so einem Gerät sind, die ja sehr, sehr privat und sehr intim sind. Wir leben ja mittlerweile mit diesen Geräten, das sind ja unsere ausgelagerten Gehirne quasi, in die wir intimste und privateste Dinge speichern. Genau, und man kann auch noch dazu Dateien ablegen auf diesen Geräten. Also ich meine, man hat dann Vollzugriff, man kann da alles damit machen. Das wird auch kritisiert. Die Quellentelekommunikationsüberwachung soll dann quasi, ist halt beschränkt auf nur diese Kommunikation, kann aber technisch mehr, und das ist schon mal das erste Problem. Soll aber auch ein Staatstrojaner so für die ganz normale Online-Durchsuchung eingeführt werden, wo man sich dann halt auch fragt, ja okay, werden halt in Zukunft, wenn so eine Videoüberwachung passiert, gleich unsere Handys und unsere Computer mitgehackt. Genau, dann sollen noch elektronische Fußfesseln eingeführt werden. Und die Videoüberwachung soll ausgeweitet werden, was uns natürlich gleich zweimal hellhörig gemacht hat. Und soll neben der Ausweitung von Videoüberwachung auch eine sogenannte intelligente Videoüberwachung eingeführt werden. Das heißt, dass man Videoüberwachungskameras einführt, die auf Verhaltensmuster scannen. Der Datenschutzbeauftragte hat sich ja auch dazu geäußert und hat dann auch gesagt, ja okay, was heißt es eigentlich, wenn man mit Kameras auf Verhaltensmuster abzieht, die quasi selbstständig erkennen, was fällt dann da drunter und was nicht. Er hat dann erstmal bemängelt, dass man eben, wenn man das zum Beispiel an einer U-Bahn-Station macht oder an einem Bahnhof, dass man dann dort eben auch irgendwie publik machen muss, welche Verhaltensweisen sind denn unerwünscht, und dass eben so eine Software ist ja auch nicht allmächtig. Also so soziale Interaktion ist ein hochkomplexes Feld, wo Menschen oft Fehlinterpretationen machen, und natürlich Maschinen sind da auch nicht von gefeit, im Gegenteil, die werden das wahrscheinlich mehr machen. Und er hat dann auch Beispiele genannt, wie zum Beispiel das alte Ehepärchen, das sich unterhakt. Das kann natürlich auch sehr nach Taschendieb aussehen, wenn sich jemand so schnell unterhakt. Oder wenn Menschen schnell auf den Zug rennen, das ist natürlich auch verdächtiges Verhalten. Oder wenn man eine Tasche irgendwo stehen lässt. Also da ist man ganz schnell in einem Raster drin, wenn Jugendliche rumbrubbeln irgendwie am Bahnsteig. Das sieht natürlich aus wie eine Massenschlägerei und so weiter und so fort. Also da hat man ganz viele Fälle. In Großbritannien gab es auch schon einen Fall, dass ein Mensch auf die U-Bahn gerannt ist. Der hatte für die Jahreszeit eine untypische Kleidung an. Es war eigentlich relativ warm, aber der hatte eine Jacke an. Vielleicht war er krank, wird irgendein Grund gegeben haben, warum er das anhatte. Und er war eben knapp dran, ist zur Bahn gerannt. Und tatsächlich wurde der halt erschossen, weil das krass auffälliges Verhalten war und irgendwie ein Polizist sich halt das fehlinterpretiert hat, Angst hatte, schnell gehandelt hat und so Fehler passieren eben. Und deshalb sollte man jetzt nicht auch noch Überwachung einführen, die so Fehler eher erhöht, sondern man sollte auch einfach vernünftig mit diesen ganzen Geschichten umgehen. Dazu kommt auch noch, dass diese ganzen neuen Techniken und diese ganzen krassen Überwachungstechniken, mal abgesehen davon, dass man die nicht einführen sollte, weil man damit eine Gesellschaft in eine ganz krude Richtung verändert, haben die halt auch nie bewiesen, dass sie irgendwie effektiv wären oder dass sie irgendwas helfen würden gegen Kriminalität oder gegen Terrorismus. Bei Terrorismus kann man es eigentlich sogar ausschließen, dass sie da irgendwas dagegen helfen. Genau, da haben wir ganz viele Diskussionen dazu und ja, eigentlich sehr wenig Empirie und die Empirie, die wir haben, spricht eigentlich vor allem gegen diese Techniken.
Was ist die Motivation dann, die Begründung von Grün-Schwarz?
Der Gesetzentwurf begründet sich tatsächlich mit Terrorismus, wenn man die erste Seite liest, dreht sich einem eigentlich alles um. Weil sie eben mit der gesteigerten Terrorlage und den möglichen Terroranschlägen argumentieren. Dann aber die einzelnen gesetzlichen Maßnahmen eben gar nicht nur auf Terrorismus beschränkt sind, was auch der Datenschutzbeauftragte bemängelt. Also man kann die sind teilweise so unbestimmt formuliert, dass man die halt sehr breit und auch bei wirklich Kleinkriminalität oder so zumindest niedrigere Kriminalität schon anwenden kann. Und das sind eben schon krasse Eingriffe für sowas. Genau, und so kann man das dann eigentlich breitband anwenden, obwohl es eigentlich mit Terrorismus begründet wird. Bei Terrorismus haben wir halt das generelle Problem, diese ganzen Überwachungs- und Big-Data-Anwendungen und so weiter und so fort, die arbeiten eben mit Mustern. Das heißt, ich habe riesig viel Daten, zum Beispiel habe ich ganz viele Videoüberwachungsdaten oder wenn man es jetzt noch allgemeiner zur Telekommunikationsüberwachung oder Massenüberwachung sieht, dann habe ich eben riesige Datenberge, die nach Mustern durchsucht werden. Das funktioniert bei ganz vielen Sachen ganz gut. Man kann zum Beispiel kritische Journalisten gut da rausfinden, man kann AktivistInnen ganz gut rausfinden. Man kann irgendwie alle möglichen Sachen da gut rauslesen. Was man nicht gut rauslesen kann, ist Terrorismus, weil der eben kein so ein Muster hat. Das sind eben die unterschiedlichsten Leute, die irgendwie Terroranschläge begehen. Mal sind es Menschen, die aus einem anderen Land kommen. Mal sind es Menschen, die schon immer hier gewohnt sind, haben. Mal sind es Männer, mal sind es Frauen, mal sind es Alte, mal sind es Junge. Terroranschläge funktionieren selten genau gleich. Wir haben auch Terroranschläge mit sehr vielen unterschiedlichen Hintergründen, also teilweise ist der Islam der Hintergrund oder der quasi benutzt wird in einer sehr kruden Weise, um diese Anschläge zu rechtfertigen. Wir haben aber oft genug, was nur nicht so arg öffentlich anerkannt wird, haben wir eben auch rechte Terroranschläge, zum Beispiel den in München, der lange so als erst, weil der Mensch aus dem Iran kommt teilweise, hat man das auch erst so in die eine Ecke geschoben. Und dann hat man gesagt, ja okay, das war eher ein Amoklauf, weil der gemobbt wurde früher und hat das so als Grund. Mittlerweile gibt es mehrere Gutachten, die vorlegen, dass es einfach einen dezidiert rechten Hintergrund hatte. Genau, und so haben wir eben total unterschiedliche Muster, total unterschiedliche Terroranschläge und gegen sowas kann man eben mit Massenüberwachung, hilft nicht. So, mit dazu kommt natürlich auch noch, dass die ganzen Attentäter vorher bekannt waren. Also man kannte die eh schon. Das heißt, man braucht die nicht irgendwie nochmal neu rausfinden aus irgendwelchen Daten, sondern man muss sich halt mit denen auseinandersetzen. Und noch ein anderes Argument ist, dass man natürlich da auch immer nur die Symptome bekämpft und gar nicht mal an die Ursache geht. Also wir haben eine Sicherheitspolitik, die nur sich an Symptomen abarbeitet, die nicht evidenzbasiert ist. Das heißt, sie guckt sich überhaupt nicht an, ob ihre Methoden und Mittel funktionieren, sondern bei jedem Ding, das irgendwie passiert, wird eben eine Ausweitung gefordert. Und ja, man guckt eben überhaupt nicht auf die Ursachen von Terrorismus, weil man eben durch Kriege in verschiedenen Ländern sowas auch eher befördert, als das mal einzudämmen.
Wie ist das weitere Prozedere jetzt? Das ist ein Gesetzesentwurf, noch ist er nicht durch. Was kann man noch dagegen tun?
Naja, also es ist so der erste Entwurf, zu dem es eben auch Gutachten unter anderem vom Datenschutzbeauftragten gibt. Das geht jetzt erstmal, soweit ich weiß, zurück an die Regierung, die da nochmal ein bisschen dran rumschrauben wird, in der Hoffnung, dass es ein Ticken besser wird. Genau, da sollte man das natürlich auch außerparlamentarisch begleiten und sollte da auch kommentieren eben und auch seinen Unmut breit machen. Es sollte auch überhaupt mehr darüber berichtet werden, das ist bisher relativ wenig. Und dann muss das natürlich noch durchs Parlament und muss dort noch abgestimmt werden.
Es ist natürlich unter den gegebenen Verhältnissen zu erwarten, dass das relativ einfach durchgeht. Aber auch natürlich auf parlamentarischem Wege kann man irgendwie sich informieren und mal fragen, was da los ist. Alle Abgeordneten haben Büros, haben Telefonnummern. Prinzipiell, man kann da anrufen und fragen, was da los ist, wie die einzelnen Abgeordneten auch zu dem Gesetz stehen und ihnen vielleicht auch einfach mal den eigenen Unmut präsentieren am Telefon. Natürlich, bitte möglichst höflich.
Was macht ihr alles da noch in eurer Form oder dadurch, dass du dich ja schon sehr lange damit beschäftigst und ihr jetzt da auch persönlich davon betroffen seid?
Ja, müssen wir auch noch gucken. Also wir sind jetzt gerade die letzten Wochen sehr, sehr eingespannt gewesen mit der Pressearbeit, wo wir auch fast ein bisschen überrannt wurden damit, was uns natürlich auch sehr freut. Und müssen uns jetzt auch erstmal nochmal neu sortieren und gucken, auch wie gehen wir in unserem Fall vor mit Klage und so weiter und so fort. Und genau, aber da wird schon noch was zu erwarten sein von uns.
Was hat es, wie waren die Reaktionen denn eigentlich im Haus? Inwiefern hat es da auch dann alle 110 Bewohnerinnen und Bewohner oder die anderen Gruppen, gab es da Diskussionen?
Also zumindest im Haus, dadurch, dass wir es schon geahnt hatten, war dann die tatsächliche Nachricht nicht mehr ganz so hart. Aber ich würde mal sagen von bis, weil bei uns wohnen junge Menschen, es wohnen alte Menschen dort, es wohnen dort Menschen aus den unterschiedlichen Berufsgruppen, auch aus Berufsgruppen, die sehr sensibel auch mit Daten umgehen müssen. Das sind jetzt Ärzte, das sind irgendwie Juristen, das sind Journalisten. Und für die ist es natürlich dann schon eine Frage, wurde ich da jetzt gefilmt? Wurden irgendwelche Menschen, mit denen ich interagiere, gefilmt? Naja, aber dennoch haben wir natürlich auch keine Lust, uns dann in so eine Opferrolle zurückdrängen zu lassen. Also wirklich zu sagen, ja, wir wurden überwacht, so, und jetzt lassen wir das mal feststellen und schauen mal, was sich da jetzt machen lässt.
Ja, auch außerhalb von der Stelling, also so mit den Nachbarn, mit denen wir geredet haben und auch sonst Besucherinnen, da hat man oft eben das Feedback bekommen, krass, krasse Scheiße, was bei euch passiert ist, so. Und cool, dass ihr euch da so gut drum kümmert und dass ihr das auch nicht einfach hinnehmt, sondern auch öffentlich macht und ja, jetzt auch noch überlegt zu klagen und so weiter und so fort. Also da waren die Rückmeldungen sehr schockiert, aber auch sehr positiv uns gegenüber.
Wie sieht es denn aus da mit Rechtsschutz und Kosten für einen Anwalt? Wenn sich das sowas länger zieht und durch mehrere Instanzen geht, kann es ja auch ganz schön teuer werden.
Ja, das kann natürlich passieren. Aber wir sind ein großes Projekt und es ist wichtig, also werden wir das auf jeden Fall machen. Und in dem Fall, dass wir das gewinnen werden, ist das ja zumindest mal die erste Strafe, dass der Staat das dann auch bezahlen muss. Oder ja, die Staatsanwaltschaft das bezahlen muss.
Was habt ihr von der Lu gehört, von den Leuten dort? Seid ihr da jetzt auch im engeren Austausch, seit bekannt ist?
Ja, wir sind da auch im engeren Austausch. Die waren natürlich auch schockiert, auch dass sie es so mal nebenher aus der Presse erfahren haben. War natürlich schon auch krass. Also die müssen sich jetzt auch erstmal noch sortieren und das diskutieren. Das kam ja jetzt auch erst vor ein paar Tagen raus. Genau, aber wir sind da im engen Kontakt, haben uns auch schon getroffen und gucken auch, wie wir da weitermachen.
Dann wünsche ich euch viel Glück dabei bei eurem Kampf gegen die Institution da in dem Fall.
Dankeschön.
Ja, danke, dass ihr da wart für diese ja auch offenen Worte und die skandalösen Inhalte.